Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Fünf Neuerscheinungen aus der politischen Literatur haben wir wie immer für Sie herausgesucht. Wir beginnen mit einem Buch über die Geschichte der Massentierhaltung. Dann geht es um die Antiterroreinheit GSG 9, die inzwischen seit 50 Jahren besteht. Und im Anschluss um Rechtsextreme, die Umweltthemen für ihre Zwecke nutzen. Wir haben ein Buch über die konservative Frauenbewegung in den USA in der Sendung. Das ist mit Blick auf die Zwischenwahlen im November spannend, aber auch in Bezug auf die Präsidentschaftswahlen in 2 Jahren. Und zum Schluss geht es um Pogrome in der Ukraine zwischen 1918 und 1921. Für den Autor Jeffrey Weitlinger eine Vorgeschichte des Holocaust. Fleischkonsum oder Verzicht ist zum politischen Statement geworden. Angesichts dessen, was wir über Massentierhaltung wissen, verwundert das im Grunde nicht. Aber der Tonfall und die Vehemenz zwischen den verschiedenen Lagern sind vielleicht nicht so dienlich, um irgendwann gesellschaftliche Kompromisse zu erreichen. Die Historikerin Veronika Settele könnte hier einen Beitrag leisten mit ihrem Buch über die Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. Deutsche Fleischarbeit lautet der Titel und Matthias Becker stellt es vor.
Wir haben es satt. Unter diesem Motto demonstriert jedes Jahr eine beachtliche Menge Menschen gegen die industrialisierte Landwirtschaft und gegen die Massentierhaltung. Und fast jedes Jahr antwortet der Deutsche Bauernverband mit einer Gegendemonstration, deren Motto lautet: Wir machen euch satt.
Die Kluft ist groß geworden zwischen Menschen, die Tiere bewirtschaften, und solchen, die sie konsumieren oder auch nicht mehr konsumieren. Die landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Sphäre sind auseinandergebrochen.
So beschreibt Veronika Settele die Lage. Mit ihrer Geschichte der Massentierhaltung will sie unter anderem erklären, wie diese Frontstellung entstanden ist. Denn die Rationalisierung der Viehzucht war keineswegs immer schon umstritten oder anrüchig. Allein deshalb lohnt es sich, diese gründliche historische Untersuchung zu lesen. Sie gibt uns einen Überblick, eine Grundlage, um nüchterner, aber auch kritischer über die Massentierhaltung zu sprechen. Der Ausgangspunkt ist eine simple Beobachtung.
Bis weit ins 20. Jahrhundert waren die Tiere überall und das Fleisch rar. Die Haltung der Tiere und die Produktion ihres Fleischs waren selbstverständlicher Alltag. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg verdichtete sich der Wandel im Stall. Hähnchen, Kälber und Schweine brachen fortwährend Rekorde in Sachen Muskelwachstum, während immer weniger Menschen mit ihnen arbeiteten. Die ehemals allgegenwärtigen Tiere verschwanden ganzjährig ins Innere großer Ställe außerhalb der Dörfer. Fleisch war allgegenwärtig geworden und die leibhaftigen Tiere unsichtbar.
Die industrielle Revolution im Stall hat die Erträge enorm gesteigert. Eine deutsche Durchschnittskuh gab im Jahr 2000 fast 3-mal so viel Milch wie 50 Jahre zuvor. Die Durchschnittshenne legte fast 3-mal so viele Eier. Veronika Settele zeichnet nach, wie diese unerhörte, anfangs unvorstellbare Steigerung möglich wurde. Das eigentlich Neue an der entstehenden Massentierhaltung war die züchterische Umgestaltung der Nutztiere selbst, wie die Historikerin an vielen Beispielen ausführt.
Stabile Füße mit harten Klauen machten die Tiere passend für die Betonböden der Großanlagen. Die Mechanisierung des Melkens verstärkte den Wunsch nach homogenen Tierkörpern. Gezielte Umzüchtungen sollte Stressresistenzen hervorbringen. Die Tiere wurden an die neue Technik angepasst und nicht andersherum.
Die Anpassungsfähigkeit der Tiere stieß allerdings immer wieder an natürliche Grenzen. Sie äußerten sich in Krankheiten und Verhaltensstörungen, gegen die wiederum technische Lösungen entwickelt wurden. Die Umgestaltung der tierischen Körper blieb eine fortwährende Herausforderung, wie Settele eindrucksvoll darstellt. Ansonsten gehorchte die Rationalisierung im Stall denselben Prinzipien wie außerhalb. Möglichst große Einheiten, möglichst gleichförmige Prozesse, Spezialisierung und räumliche Konzentration. Die KonsumentInnen zahlten immer weniger für Milch, Eier, Fleisch und Wurst. Dieser Erfolg beruhte allerdings darauf, dass die Nutztierhaltung nach und nach aus all ihren bisherigen ökologischen und gesellschaftlichen Bezügen gelöst wurde. Jahreszeitliche Rhythmen bei Eiern und Fleisch, ja, so etwas gab es einmal, spielen keine Rolle mehr, ebenso wenig regionale Ernährungsgewohnheiten. So wuchs die Kritik an der Massentierhaltung und konnte von einem politischen Randphänomen nahezu mehrheitsfähig werden.
Was seit den 1970er Jahren einzelne Gegenstimmen gewesen waren, wurde zu Allgemeingut. Statt dem Traum möglichst günstiger Fleischstücke dominieren seit 1990 Sorgen um das Wohlergehen der Tiere, die Produktionsbedingungen in der Fleischindustrie und die ökologischen Folgen.
Veronika Setteles lebendig geschriebenes Buch beleuchtet wichtige Aspekte der deutschen Agrargeschichte. Sie argumentiert darin auch, dass der Status quo bei der Massentierhaltung unhaltbar geworden sei. Tatsächlich einigte sich im vergangenen Jahr die Zukunftskommission Landwirtschaft mit VertreterInnen aus Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf eine Art Kompromiss. Die Tierbestände sollten schrumpfen, räumlich gleichmäßiger verteilt werden und der Fleischkonsum sinken. Im Gegenzug soll die Branche finanziell unterstützt werden. Oder kommt es anders? Setteles Buch endet mit den Fleischalternativen aus Pflanzenfasern und den Visionen und Versuchen zu im Labor gezüchteten Fleischzellen.
Aus historischer Perspektive erscheint Laborfleisch als schlüssige Fortsetzung der Geschichte. Auch der Massenstall war schon eine Fleischfabrik. Kommt die Revolution des Laborfleisches, werden die Rinder, Hühner und Schweine dieses Buches noch viel mehr Geschichte sein als bisher.
Matthias Becker besprach Veronika Settele, Deutsche Fleischarbeit, Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. Bei CH Beck verlegt, 240 Seiten, 18 Euro. Der Anschlag während der Olympischen Spiele 1972 in München war in diesem Monat schon ein paar Mal Thema in unserem Programm, denn die Ereignisse sind nun genau 50 Jahre her. Als eine Konsequenz dieser Tat und der nicht sehr professionellen Reaktion deutscher Sicherheitskräfte wurde damals beschlossen, eine Antiterroreinheit zu bilden, die GSG 9. Zu ihrem fast 50-jährigen Bestehen ist nun ein Buch über die Arbeit dieser Spezialtruppe erschienen. Der Journalist Michael Götschenberg schreibt darin über die Einsätze, die natürlich zumeist außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden, über die Menschen, die dieser Truppe angehören und den Mythos, der sie umgibt. Markus Pindur mit den Einzelheiten.
Am Anfang stand eine Katastrophe. Der palästinensische Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München. Die deutsche Polizei geht völlig unprofessionell vor und liefert sich am Flughafen Fürstenfeldbruck ein stundenlanges Feuergefecht, in dessen Verlauf die Geiseln getötet werden, die meisten durch eine von den Terroristen in einen Hubschrauber geworfene Handgranate. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte der GSG 9, die der Autor Michael Götschenberg, sicherheitspolitischer Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, detailreich und mit vielen Quellen beschreibt.
Die Initiative, die kam zunächst einmal von Ulrich Wegener, dem Gründungskommandeur der GSG 9. Der war auch in Fürstenfeldbruck mit dabei, war damals Mitarbeiter von Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher und hat ihm vorgeschlagen, wir brauchen eine Antiterroreinheit. Aber in der Tat, es gab keine Blaupause in Deutschland. Und insofern ist er dahin gegangen, wo man sich mit Terrorismus besonders gut auskannte, nämlich nach Israel. Und das war insofern natürlich sehr speziell, als die Beziehungen zu Israel natürlich aufgrund der Geschehnisse bei den Olympischen Spielen sehr belastet waren. Und trotzdem ist es Wegener damals gelungen, die Israelis dazu zu bekommen, bei dem Aufbau dieser deutschen Antiterroreinheit zu helfen.
Die Aufarbeitung dieses Anschlages hat, wie wir wissen, aufgrund der Taubheit der deutschen Ministerialbürokratie und der Nachlässigkeit vieler Bundesregierungen 50 Jahre gedauert und die deutsch-israelischen Beziehungen belastet, bis vor 2 Wochen dann doch noch eine Einigung mit den Angehörigen der Opfer gefunden wurde. Dieser politische Vorgang illustriert, wie wichtig eine Einheit wie die GSG 9 ist. Es geht im Zweifelsfall nicht nur um die Rettung von Menschenleben, sondern um die politische Handlungsfähigkeit Deutschlands. Michael Götschenberg beschreibt in seinem gut recherchierten Sachbuch eine Welt, in die die Öffentlichkeit sonst kaum Einblicke hat. Im Vordergrund steht die Beschreibung der Fähigkeiten der GSG 9, was diese Einheit von anderen Spezialeinheiten unterscheidet und die Männer und Frauen, die diese Einheit bilden. Der Autor hat viele Interviews dazu mit GSG 9 Beamten geführt, natürlich immer unter Pseudonym. Diese persönlichen Einblicke machen das Buch zu einer fesselnden Lektüre und tragen zu einem umfassenden Bild der Terrorbekämpfung in Deutschland bei. In 50 Jahren war die GSG 9 mehr als 2000 Mal im Einsatz, deutlich häufiger als die meisten vermuten würden. Der Einsatz, der den Mythos der Truppe begründete, war die Befreiung der Geiseln in der Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu, so Michael Götschenberg.
Das war zunächst mal die Feuertaufe für diese neue Antiterror-Einheit, die da ja innerhalb des Bundesgrenzschutzes aufgebaut worden war und dort auch in den ersten Jahren belächelt wurde. Die Deppen hinterm Zaun, hieß es immer, die da ganz abgeriegelt irgendwelche komischen Dinge machten, von denen keiner so genau wusste, ob man die denn überhaupt mal braucht. Und dann war es 1977 eben so weit, dass dieser Beweis erbracht wurde. Und das lief dann eben auch noch ganz hervorragend und richtig. So ist der Gründungsmythos letztlich auch der GSG 9 entstanden, von dem sie eigentlich ein Stück weit bis heute auch profitiert.
Das schlug sich nieder in Form bester Ausrüstung, vom Präzisionsgewehr bis zum Einsatzfahrzeug der S-Klasse. Die GSG 9 bekam stets, was sie brauchte und stand in einem produktiven Konkurrenzverhalten zu den anderen Spezialeinheiten, den SEK und MEK der Länder. Man kann davon ausgehen, dass sich dies auch in der Ausstattung der Länderspezialeinheiten niederschlug. Michael Götschenberg beschreibt das harte Training, oft zusammen mit den Israelis oder dem amerikanischen SEAL Team 6, das Osama bin Laden zur Strecke gebracht hat, und die vielseitigen persönlichen und privaten Belastungen, denen die GSG-9-Polizisten ausgesetzt sind. Der Autor schildert in einer packenden Erzählung die Leistungen, Erfolge und Schwierigkeiten der Truppe. Oft treten uns die Akteure in Zitaten aus der Vielzahl von Interviews entgegen, die Michael Götschenberg gesammelt hat. Eines der eindrücklichsten ist die Erstürmung der Landshut aus dem Blickwinkel des ersten Mannes, der das Flugzeug im Rahmen der Befreiungsaktion betrat. Überhaupt sind die Einsätze der GSG-9 spannend erzählt und lesen sich wie ein Krimi. Das große Verdienst von Michael Götschenberg ist es jedoch, selber als Autor nicht dem Mythos GSG 9 zu erliegen. Im Gegenteil, dekonstruiert er diesen Mythos, dessen Zustandekommen er gleichzeitig schildert. So widmet er dem verunglückten Einsatz auf dem Bahnhof von Bad Kleinen 40 Seiten. Damals wurde ein GSG 9 Beamter vom Terroristen Wolfgang Grams erschossen, der sich dann selbst das Leben nahm. Der Einsatz warf einen langen Schatten auf die Antiterrortruppe.
Der lange Schatten entstand aber letztlich durch die mediale Skandalisierung, die im Nachhinein stattgefunden hat, die dazu führte, dass 2 Beamte der GSG 9 beschuldigt wurden, sie hätten Wolfgang Grams regelrecht hingerichtet. Das hat dazu geführt, dass monatelang gegen die GSG 9 ermittelt wurde und dass die Männer, die gestern noch die Helden von Mogadischu waren, mit einem Mal die Mörder von Bad Kleinen sein sollten. Und das hat natürlich etwas mit der GSG 9 gemacht, auch über einen langen Zeitraum. Wenn auch am Ende nach langer, monatelanger juristischer Überprüfung von diesen Vorwürfen nichts mehr übrig geblieben ist.
Skandalfreiheit zeichnet die GSG 9 auch an anderer Stelle aus. Draufgänger und Rambo-Typen will man nicht. Der Auftritt der Beamten ist von Professionalität und persönlicher Bescheidenheit geprägt, so der Autor. Während bei den Krisenreaktionsstreitkräften der Bundeswehr, dem KSK, nach wiederholten rechtsradikalen Vorfällen ein kompletter Zug aufgelöst werden musste, blieb die GSG 9 unbefleckt von solchen Tendenzen.
Tatsächlich ist es so, dass bisher kein einziger solcher Vorfall bei der GSG 9 aufgetaucht ist. Ich glaube, das hat vor allem mit der Auswahl des Personals zu tun. wo man eben sehr genau hinschaut. Und es ist eine Frage der Führung. Die Führung der GSG 9 ist, das ist zumindest mein Eindruck, sehr nah dran an den Einsatzkräften. Es gibt eine starke Sensibilisierung für dieses Problem. Es wird immer wieder angesprochen und man schaut sehr genau hin.
Michael Götschenberg entwirft ein anschauliches und facettenreiches Bild der Antiterrortruppe. Gleichzeitig lässt er es nie an professioneller journalistischer Distanz und Nüchternheit mangeln. Erfreulich ist auch, dass er sich nicht auf eine bloße Chronik der GSG 9 und ihrer Einsätze beschränkt, sondern immer politischen, rechtlichen, diplomatischen und gesellschaftlichen Kontext mitschildert. Das Buch liest sich flüssig und spannend. Eine gelungene, entmythisierende Geschichte der Mythosbeladenen Antiterrortruppe GSG 9.
Markus Pindur war das und er hat für Andruck das Buch GSG 9 – Terror im Visier – Mythos und Realität einer Spezialeinheit von Michael Götschenberg besprochen. Es ist im Econ Verlag erschienen. Die 311 Seiten sind für 22,99 Euro zu erstehen. Sie hören die Sendung Andruck, unser Magazin für politische Literatur. Den Klimawandel zu leugnen, ist eine Strategie rechtsextremer Gruppen. Die andere ist es, ökologische Themen für die eigenen Zwecke zu nutzen. So besiedeln rechte Aussteiger oder ganze Gruppen auf dem Land verlassene Höfe oder LPGs, betreiben ökologische Landwirtschaft sowie Brauchtumspflege und beleben Dorfgemeinschaften wieder, oft mit dem Zweck der Missionierung. Und das ist nicht neu. Radikal-konservatives Denken ist eben auch mit der Idee verbunden, die Schöpfung zu bewahren. Die beiden britischen Journalisten und Aktivisten Sam Moore und Alex Roberts haben sich für ihr neues Buch mit dem Phänomen beschäftigt, wie Rechtsextreme Klimakrise und Naturschutz für ihre Zwecke nutzen. Außen grün, innen braun heißt es und Michael Mayer stellt es vor.
Die Pandemie hat die Bedeutung des Umweltschutzes einmal mehr deutlich gemacht, denn als Quelle des Virus wurde auch der Raubbau an der Natur ausgemacht. Der Mensch rücke den Tieren zu sehr nahe, so schrieben viele Wissenschaftler. Sam Moore und Alex Roberts stellen fest, Corona als Folge von Umweltzerstörung, diese These ist nicht nur in linken Kreisen Thema, längst haben sie auch rechtspopulistische und extreme Gruppierungen für sich entdeckt. In ihrem zweiten Buch nehmen die Autoren, beide Wissenschaftler, die im rechtsextremistischen Milieu recherchieren und deshalb unter Pseudonym schreiben, einen Trend in den Blick, der so neu nicht ist. Im Gegenteil, schon die Nationalsozialisten führten ökologische Argumente ins Feld, wenn sie von Volk, Raum und Rasse sprachen. Aber ein Phänomen wurde damals noch nicht so genannt wie heute: Ökofaschismus. Der politische Kampfbegriff ist in der Wissenschaft nicht sehr weit verbreitet und erscheint auch zu unpräzise, um all die unterschiedlichen Gruppen und Bewegungen zu beschreiben und wird auch linken Gruppen zuweilen unterstellt. Dennoch verwenden die Autoren den Begriff wohl auch deshalb, weil er sehr griffig ist. Moore und Roberts gehen in ihrem Buch strikt chronologisch vor. Sie beschreiben die Ursprünge des Ökofaschismus in der Geschichte, zitieren eine Reihe von Theoretikern, beschreiben Tendenzen in der Gegenwart und entwerfen mehrere Szenarien für die Zukunft. Die Autoren analysieren zunächst, durchaus anschaulich, das grundsätzliche Weltbild vieler rechtsextremer Gruppierungen in Bezug auf den Naturschutz.
So wie die Natur für die Expansion des Kapitalismus ins Werk gesetzt wurde, so werden Naturkonzepte auch zu seiner Rechtfertigung eingesetzt und als flexible Antworten auf die gebieterischen Forderungen des Profits und der Herrschaft benutzt. Irgendein bestimmter Aspekt der Natur wird dabei zu ihrem fundamentalen Gesetz erhoben. Die Unterscheidung zwischen dem Beseelten und dem Automatischen. Die Fähigkeit der Natur, ideale soziale Beziehungen zu modellieren, ihre Selektionsfähigkeit, ihre rassische Struktur, ihre Tendenz zum Verfall. Dieser eine Aspekt steht dann stellvertretend für die gesamte Natur. Er wird zu ihrer ewigen Lehre.
Die Autoren prognostizieren drei Formen von Reaktionen auf die starken Veränderungen des Klimasystems, die rechtspopulistische bzw. extreme Gruppen für sich nutzen könnten, die aber alle bislang nur schemenhaft am politischen Horizont stehen. Im ersten Szenario wird die fossile Industrie noch schärfer Lobbyismus betreiben, mit Hilfe gleichgesinnter Politiker. Im zweiten Szenario werde eine Art neuer kalter Krieg ausbrechen, etwa im Kampf um seltene Erden für die Gewinnung erneuerbarer Energien. Auch das gewaltsame, mittels militärischer Mittel durchgesetzte Abschotten von Grenzen könnte eine Rolle spielen, sodass Ressourcen nur mehr für die westliche Welt bereitgehalten, Einwanderer gleichzeitig ferngehalten werden. Wie sehr der Kampf ums Klima ideologisch aufgeladen werden kann, verdeutlichen die beiden Autoren am Beispiel des Programms der rechtsextremen französischen Partei Rassemblement National für die vergangenen Präsidentschaftswahlen, in dem geschickt die Themen Umwelt- und Naturschutz, Rassismus, Nationalismus und Abschottung miteinander verwoben wurden. Die Autoren formulieren dieses Szenario so:
Die extreme Rechte untermauert durch die Berufung auf die Klimakrise ihre alten Argumente aus der Zeit nach dem Kalten Krieg. Die Forderung, wir müssen die Einwanderung stoppen, weil sie unsere Kultur verwässert, wird stärker, weil sich die Migration nun als weiterer Faktor für den Klimakollaps darstellen lässt. Im Sinne der beiden bisher erörterten Zukunftsmodelle könnte sie behaupten, die Welt hat sich grundlegend von der natürlichen Ordnung der Dinge entfernt. Wir müssen sie wieder in Ordnung bringen.
Die dritte Zukunftsvision der beiden Wissenschaftler und Aktivisten ist die wohl düsterste und erscheint beim Lesen als die am wenigsten wahrscheinliche. Es ist das Aufkommen von Chaos und Gewalt, die Entstehung von extremen Ausprägungen, wie etwa ein Kult um den sogenannten Klimakollaps, eine Art Untergangsideologie, die auch im linken Spektrum zu finden ist. Dessen Verfechter behaupten, dass es längst zu spät ist, den durch den Klimawandel folgenden Untergang zu vermeiden, und sind zuweilen in den Terrorismus abgedriftet. Das Buch ist klar als Warnung vor solchen Szenarien zu verstehen und ist aus einer linksaktivistischen Perspektive geschrieben. Das tut dem Text manchmal nicht gut, weil er zu stark, auch übertrieben formuliert ist. Und dennoch, der Klimawandel, er wird auch in rechten und rechtsextremen Gruppen und Parteien zunehmend Thema. Das prognostizieren Moore und Roberts durchaus nachvollziehbar. Und auch die Folge, nämlich die Notwendigkeit, neue Positionen zu finden. Doch wie diese genau aussehen könnten, scheint derzeit noch unklar. Jedenfalls können oder wollen die Autoren sich da nicht festlegen. Sehr lesenswert ist der Text dennoch.
Meint Michael Mayer über Außen grün, innen braun, wie Rechtsextreme Klimakrise und Naturschutz für ihre Zwecke benutzen, von Sam Moore und Alex Roberts, übersetzt von Henning Dedekind, im Ökom Verlag erschienen, 208 Seiten, 22 Euro. In den USA stehen im November Kongresswahlen an. Bei diesen Zwischenwahlen muss oft die Partei Verluste einstecken, die den Präsidenten stellt. Und Präsident Biden steckt in einem Umfragetief. Die Demokraten könnten also ihre knappe Mehrheit im Kongress verlieren. Die Republikaner wiederum treiben die Radikalisierung ihrer Partei voran und versuchen, weitere Wählergruppen anzusprechen, mit Hilfe zahlreicher Frauen. Das Phänomen des konservativen Feminismus ist auf dem Vormarsch, eine gut organisierte Bewegung, die sich Religion, Familie und Freiheit auf die Fahnen schreibt und nicht selten Ex-Präsident Trump unterstützt, für Waffenbesitz und gegen Abtreibung ist. Wie all das zusammenpasst und welche Bedeutung der konservative Feminismus in den USA hat, darüber haben die beiden Korrespondentinnen Annette Meiritz vom Handelsblatt und Juliane Schäuble vom Berliner Tagesspiegel ein Buch geschrieben. Titel: Ganzen Rosé. Konservative Frauen erobern die USA. Ich konnte vor der Sendung mit Annette Meiritz sprechen. Frau Meiritz, Sie und Ihre Co-Autorin haben eine sehr dichte Darstellung der konservativen Frauenbewegung vorgelegt. Sie beschreiben, was diesen Frauen wichtig ist, was sie eint und wie gut sie organisiert sind. Vielleicht können Sie das für die Hörer mal kurz zusammenfassen. Wofür stehen diese Frauen? Welchen Background haben die? Und wie organisieren die sich? Also einmal im Laienbereich und andererseits in der Politik.
Ja, sehr gerne natürlich. Also die konservativen Frauen in den USA, die sind mehrheitlich weiß, muss man sagen, oftmals privilegiert. Aber wir räumen in unserem Buch auch so ein wenig auf mit dem Klischee, dass Diversität nur im linken Lager existiert. Also wir haben mit Afroamerikanerinnen, mit Asian Americans, weiblichen gesprochen, mit Latinas, die eben sagen, wir lassen uns nicht vom linken Lager vereinnahmen. Wir sind ganz klar konservativ. Und das Zweite ist, das haben Sie schon angesprochen, diese extrem gute Organisation, die stehen sowas von geschlossen und selbstbewusst da. Und der dritte, sehr interessante Aspekt, wie ich finde, dass alle diese Frauen, mit denen wir gesprochen haben, selbst Macht übernehmen wollen. Also das sind eben keine Frauen wie vor 10, 20, 30 Jahren, die sozusagen die Macht für ihren Mann oder einen anderen männlichen Politiker ebnen wollen, sondern die wollen selbst an vorderste Front. Und das ist eigentlich der Kern unseres Buches, dass wir sagen, dieses Klischee, konservativ Heimchen am Herd, wir sind im Hintergrund und halten den Rücken frei, das stimmt so eigentlich nicht mehr.
Dieser erste Punkt, den Sie auch genannt haben, da war ich beim Lesen ein bisschen unschlüssig, inwieweit das zutrifft, dass eben der linke Feminismus nicht alle Frauen vertritt, beziehungsweise auch Frauen vereinnahmt. Kann man das so nachvollziehen, wenn man im Land lebt, oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, da muss ich ein bisschen zeitlich zurückgehen. Wir können uns sicherlich alle erinnern an die Women's Marches, die nach der Inauguration von Präsident Trump stattfanden im ganzen Land. Und damals fragten sowohl meine Co-Autorin Juliane Schäuble als auch ich uns, okay, das sind die Women's Marches, die Frauenmärsche, aber was ist eigentlich mit den Frauen, die da nicht hingehen? Und warum sind die zu Hause? Und warum finden die das nicht toll, was da passiert? Und diese Frage entspann sich immer weiter. Also natürlich sind sie zahlenmäßig in der Minderheit. Also Frauen wählen mehrheitlich demokratisch, ne? Wählen nicht republikanisch. Frauen sind die Demokratinnen, die im Kongress sitzen, sind mehrheitlich, wie gesagt, auf der Demokratenseite. Mhm. Aber was interessant ist, ist, dass sich eine ganz, ganz hartnäckige, konservative, weibliche Strömung hält, die auch nicht weggeht. Man würde ja denken, dass die zahlenmäßig noch kleiner wird, aber die bleiben und werden immer lauter, weil sie einfach rebellieren gegen verschiedene Dinge im Land. Also es geht nicht unbedingt nur um die Zahl, sondern auch, oder die Prozentzahl, sondern auch um die Sichtbarkeit und wie laut sie sind und wie aggressiv und radikal.
Sie stellen ja einige prominente konservative Politikerinnen vor im Buch. Etwa die Parteichefin Ronna McDaniel, Nikki Haley, also die ehemalige UN-Botschafterin, oder Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota. Und alle stehen als Frauen und als Politikerinnen, die weiter erfolgreich sein wollen, ja immer vor der Frage, wie sie es mit Trump halten. Und wenn man ihr Buch liest, scheinen die meisten Frauen in dieser Riege ihn zu unterstützen. Ist es einfach opportun, weil er immer noch so mächtig ist in der Partei, oder wie ist das zu erklären?
Absolut. Diesen Opportunismus, den sieht man auch ganz klar selbst an einer Frau wie Liz Cheney, die eigentlich mal nicht unbedingt ein Fan, aber eine Unterstützerin war, die gesagt hat während seiner Präsidentschaft, er hat die Welt sicherer gemacht mit hohen Militärausgaben, und die jetzt ja seine größte Widersacherin ist innerhalb der Republikanischen Partei. Also es gibt das, und es gibt Frauen, die früher mit ihm nichts anfangen konnten und die jetzt ihn bis aufs Blut, muss man so sagen, unterstützen, die Ultra-Trump sind, weil er eben noch immer der populärste Politiker bei den Republikanern ist, weil er der größte Spendensammler ist, weil er in diversen ganz wichtigen Schlüsselrennen, jetzt auch bei den Midterms, die Rennen finanziert, radikale Kandidaten finanziert, und jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben, und deswegen traut sich eigentlich niemand von ihm abzurücken, und das ist bei den weiblichen Politikerinnen auch so.
Ja, Liz Cheney wurde ja auch gerade abgestraft bei den Vorfällen in Wyoming, nämlich die Trump-Kandidatin ist durchgekommen. Das heißt, dieses Zitat aus ihrem Buch, moderat sein gilt als Makel gerade für Frauen, das klingt jetzt nicht unbedingt danach, wonach es aussah nach der letzten Präsidentschaftswahl, mhm. Spaltung überwinden nach der Trump-Ära.
Ja, die Republikaner, wenn man jetzt inzwischen zu Veranstaltungen geht, ich mache das jetzt ja seit einigen Jahren, diese Radikalisierung, von der man immer liest, die riecht und spürt man bei jeder Veranstaltung und hört man in jedem Satz der Republikaner. Also um Einigung geht es der Partei schon lange nicht mehr. Und es gibt noch einige moderate Stimmen, wie zum Beispiel Liz Cheney, die man früher nie moderat genannt hätte, die jetzt aber im Vergleich zu anderen moderat ist. Die versuchen eben, diesen traditionellen konservativen Kern der Partei noch hochzuhalten, ja.
Eines ist ja immer recht widersprüchlich an diesen Frauenfiguren, zum Beispiel Amy Coney Barrett, nämlich einmal, dass sie sehr konservative Ansichten haben, aber ihre Positionen, also ihre Karrieren ja dann doch einer Entwicklung, einer Emanzipation verdanken, die vorangetrieben wurde vom linken Feminismus, den sie ablehnen oder mit dem sie sich nicht gemeint fühlen. Ist das einer der Gründe, warum man diese Frauen unterschätzt?
Absolut, und ich finde, das ist das Faszinierende daran, absolut an diesen Frauen. Also Amy Coney Barrett, Richterin im Supreme Court, die eine Wahnsinnskarriere, muss man so sagen, hingelegt hat in einer Männerdomäne, die einige Parallelen zu ihrer Vorgängerin Ruth Bader Ginsburg hatte. Also wenn man Sätze von den Zitaten nebeneinander legen würde über Gesellschaftsbilder, könnte man sie manchmal nicht unterscheiden. Und die aber wirklich die mächtigste Konservative in den USA ist und auch sehr, sehr, also erzkonservativ. Und ich persönlich finde eben faszinierend, warum so eine Frau, also es liegt natürlich einerseits am katholischen Glauben, deswegen, das grenzt sie schon mal ab von linken Feministinnen. Auf der anderen Seite sagt jemand wie sie, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, wir Frauen haben hart miteinander konkurriert, ich habe dort alles fürs Leben gelernt, ich habe gelernt, ich bin genauso gut wie ein Mann und ich brauchte den linken Feminismus dafür nicht. Das ist die Position. Man kann das streitbar finden, man kann das kritisieren. Ich persönlich finde, man muss es respektieren als das, wie sie sich definiert. Und das ist auch so ein bisschen die Haltung von unserem Buch. Wir verurteilen das nicht zwingend, sondern wir sagen, das ist das, was diese Frauen, wie die das für sich geklärt haben, muss man so hinnehmen.
Sie schreiben über die konservativen Frauen, die sich in Schul- und Erziehungsfragen engagieren, die sozusagen den Elternzorn gegen das Pandemie-Management bündeln und instrumentalisieren und die auch die Debatten über Werteerziehung und Genderfragen und Ähnliches aufgreifen. Inwiefern ist so eine Organisation wie Parents Defending Education, über die Sie schreiben, politisch wirksam?
Das ist wieder ein sehr faszinierender Faktor, den man vielleicht in der täglichen Zeitungslektüre oder beim Radiohören nicht unbedingt mitbekommt. Wie funktionieren diese Stränge, diese Machtallianzen? Wie funktioniert das im Hintergrund? Und ich habe beispielsweise mit einer ehemaligen Kongressmitarbeiterin gesprochen, die dann im Weißen Haus unter Trump saß und die jetzt mit solchen Verbänden in den Bundesstaaten arbeitet, dass beispielsweise Transgender-Pro-Bücher verbannt werden oder andere Bücher, die Konservative stören. Und da läuft also Geld ist ganz wichtig, natürlich im Hintergrund ganz viel Spenden, ganz viel Vernetzung. Und der Schlüssel ist die Vernetzung mit der großen Politik, also mit Kongressabgeordneten und mit Gouverneuren und mit Landespolitikern. Und sie sagte zu mir, als ich im Weißen Haus war, hatte ich die Ressourcen und das Geld. Jetzt, wo ich nicht mehr im Weißen Haus bin, bin ich eigentlich viel mächtiger, weil wir das Netzwerk haben, weil wir grenzenlos agieren können und weil keiner auf uns guckt. Und das fand ich extrem spannend, was da passiert.
Das Thema Abtreibung ist ja wieder sehr präsent in der amerikanischen Öffentlichkeit und Politik. Einige Staaten verbinden die Zwischenwahlen in diesem Herbst auch mit Abstimmungen über das künftige Abtreibungsrecht. Welche Rolle spielen hier die konservativen Frauennetzwerke?
Erstmal haben sie einen Riesentriumph für sich hingelegt. Ohne Frauen wäre das bundesweite Abtreibungsrecht nicht gekippt worden. Fast alle Verbände gegen Abtreibung in den USA werden von Frauen geführt, wurden von Frauen gegründet. Teilweise radikal, teilweise moderat, spielt in dem Fall nicht so eine Rolle. Wieder hier, extrem gut organisiert. Wir werden vielleicht bei den Midterms, die jetzt im November stattfinden, die Zwischenwahlen, werden wir vielleicht aber einen Backlash sehen. Also die demokratischen Frauen organisieren sich natürlich und wollen zurückschlagen, wollen zeigen, dass sie davon getroffen sind. Also es kann sein, dass sozusagen das linke Pro-Abtreibungslager jetzt stärker hervorkommt und sich wehrt. Aber diese Wut und diese Energie, sag ich mal, die existiert auf beiden Seiten. Das Thema wird in jedem Fall eine große Rolle spielen im November.
Wenn Sie mal zusammenfassen, was Sie da zusammengetragen haben, was bedeutet das alles für die Präsidentschaftswahl 2024? Könnte eine konservative Frau erstens das innerparteiliche Rennen gegen Trump machen und dann schließlich erste Präsidentin der Vereinigten Staaten werden?
Also jetzt nach fast 5 Jahren in den USA habe ich mir so diese Totalprognosen abgewöhnt, weil Journalisten zu oft falsch lagen. Aber man kann ein paar Sachen sicher sagen schon. Dass selbst wenn es wieder ein Rennen zwischen zwei Männern sein sollte, vielleicht Trump gegen Biden, wer weiß, dass ohne Frauen diese Wahlen nicht zu entscheiden sind. Also Frauen sind eben auf beiden Seiten ein Riesenfaktor geworden. Keine Partei kann auf weibliche Wähler verzichten. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt natürlich Herausforderinnen von Trump innerhalb der Republikanischen Partei oder die auf jeden Fall kandidieren werden, die sich bewerben auf die Präsidentschaftskandidatur. Und diese Frauen machen sich jetzt schon bereit, Nikki Haley, Sie haben es angesprochen, möglicherweise Liz Cheney, vielleicht auch noch eine der weiblichen Gouverneurinnen. Und sie werden auf jeden Fall sichtbarer. Und John Kornblum, der frühere US-Botschafter in Deutschland, hält es durchaus für möglich, dass wir die erste US-Präsidentin der USA, dass das eine Republikanerin sein wird. Wenn nicht 2024, dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.
Besten Dank. Annette Meiritz hat zusammen mit Juliane Schäuble das Buch Ganzen Rosé – Konservative Frauen erobern die USA geschrieben. Es erscheint morgen im Christoph Links Verlag, füllt 256 Seiten und kostet 18 Euro. Antijüdische Gewalt zieht sich wie ein tragischer roter Faden durch die europäische Geschichte. Bereits aus dem Mittelalter sind zahlreiche Pogrome bekannt. Die Ukraine, die gerade wieder so viel Gewalt erfahren muss, war in der Vergangenheit ebenfalls ein Ort etlicher Gewaltausbrüche gegen jüdische Einwohner. Während der Besatzung durch die Nazis und auch schon davor. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden dort innerhalb weniger Jahre mehr als 100.000 Juden getötet. Zwischen 1918 und 1921 fanden etwa 1.000 Pogrome statt. Das hat der US-amerikanische Historiker Jeffrey Weidlinger rekonstruiert und in einem Buch dokumentiert. Titel: Mitten im zivilisierten Europa. Hintergrund war damals die chaotische Lage nach dem Krieg. In vielen Regionen gingen die Kämpfe unter geänderten Vorzeichen weiter. Es gab Unruhen und gewaltsame Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen. Die jüdische Bevölkerung geriet zwischen die Fronten und wurde in vielen Fällen zum Sündenbock gemacht. Beteiligt an den Gräueltaten waren nicht nur Soldaten und Milizionäre, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. Otto Langels hat Weidlingers Buch für Andruck gelesen.
Im Dezember 1918, mitten im ukrainisch-russischen Krieg, besetzten antibolschewistische Kämpfer die ukrainische Kleinstadt Ovruch nordwestlich von Kiew. Von den 11.000 Einwohnern waren 3.000 Juden. Während der dreiwöchigen Terrorherrschaft starben mindestens 60 Juden, 1.200 Häuser wurden geplündert. Doch nicht allein die Zahlen waren dramatisch, erschreckend war zudem, dass das Pogrom mit Billigung des Militärs unter Leitung eines Offiziers stattfand. Der Historiker Jeffrey Weidlinger, Professor für Geschichte an der University of Michigan.
Die Pogrome wurden von allen möglichen Bevölkerungsgruppen verübt. Von ukrainischen Bauern, polnischen Städtern, russischen Soldaten, Militärs verschiedener Armeen und Nachbarn. Sie raubten, plünderten, begingen brutale Morde und häufig kam es zu Vergewaltigungen.
Die Pogrome der Jahre 1918 bis 21 waren nicht die ersten auf dem Gebiet, das heute zur Ukraine gehört, aber sie waren beispiellos hinsichtlich der Täterkreise, der Zahl der Opfer und des Ausmaßes an Grausamkeit. Jeffrey Weidlinger geht von mehr als 1.000 antijüdischen Gewaltausbrüchen an 500 verschiedenen Orten aus. Der amerikanische Historiker hat dazu in einer gründlich recherchierten, klarsichtigen Studie eine Fülle bisher weitgehend unbeachteter Zeugenaussagen und Ermittlungsakten ausgewertet.
Nach einer vorsichtigen Schätzung starben etwa 40.000 Juden bei den Unruhen und weitere 70.000 später an ihren Verletzungen, an Krankheiten, Hunger oder Erfrieren als direkte Folge der Angriffe. Das Leben vieler weiterer wurde zerstört. Ungefähr 600.000 Juden mussten in andere Länder fliehen und weitere Millionen flüchteten innerhalb des Landes. Rund 2/3 aller jüdischen Häuser und über die Hälfte aller jüdischen Geschäfte und Unternehmen in der Region wurden geplündert oder zerstört.
Begünstigt wurden die Pogrome durch einen Krieg bzw. Bürgerkrieg ohne klare Fronten. Einen blutigen Konflikt zwischen Polen, Russland und der Ukraine, der nach dem offiziellen Ende des Ersten Weltkriegs fortgesetzt wurde. wo sich revolutionäre Bolschewiki und konservativ-reaktionäre Kräfte, Rote, Weiße und Anarchisten mit wechselndem Erfolg bekämpften, war überall mit Feinden, Verrätern und Kollaborateuren zu rechnen. Gerüchten, Denunziationen und Anklagen waren Tür und Tor geöffnet. Mit Juden, manchmal als Protagonisten, meist aber als Sündenböcken.
Während des Bürgerkriegs waren Juden auf allen Seiten des Konflikts zu finden. Was auch immer geschah, es gab jeweils Juden, denen man die Schuld zuschieben oder die man für irgendwelche Probleme verantwortlich machen konnte.
Die meisten Pogrome fanden vor aller Augen statt. Manche entwickelten sich spontan, ein Gerücht oder eine falsche Bezichtigung genügten als Auslöser. Später nahmen die organisierte Gewalt und das methodische Vorgehen zu, häufig auf direkte Anweisung von Militärs. Der Autor liefert eine erdrückende Fülle von Beispielen und schildert verstörende Details brutaler Gräueltaten.
Wiederholt wurden Juden im Stadtzentrum zusammengetrieben und an den Stadtrand geführt, oft in die Nähe des Bahnhofs und dort umgebracht. In mindestens einem Fall wurden alle Juden in eine Synagoge gesperrt, das Gebäude wurde angezündet und brannte bis auf die Grundmauern ab.
In dem Städtchen Tetijew setzte eine Soldateska unter Mithilfe örtlicher Bauern und angesehener Bürger das jüdische Viertel in Brand. Nachbarn zeigten auf Häuser, die angesteckt werden sollten. Bauern jagten Flüchtende und erstachen sie mit Messern, Schwertern oder Mistgabeln. Zwischen 3.000 und 5.000 Juden kamen in Tetijew ums Leben.
Oft fanden die Pogrome in einer karnevalesken Atmosphäre von betrunkenem Singen und Tanzen statt. In der Menge löste sich die persönliche Verantwortlichkeit auf. Und sonst aufrechte Bürger und gewöhnliche Leute, die sich unter anderen Umständen möglicherweise nicht an so etwas beteiligt hätten, wurden hineingezogen.
Pogrome entwickelten eine eigene Dynamik, so der Autor. Das Risiko, daran teilzunehmen, wurde für den Einzelnen geringer, wenn die Gewalt zunahm, die Menschenmenge anwuchs und geraubte Lebensmittel oder Geld als Belohnung winkten. Die Kosten des Fernbleibens waren dann womöglich höher als die Kosten des Mitmachens. Angesichts der Dimensionen antijüdischer Verbrechen sieht Jeffrey Weitlinger in den Pogromen von 1918 bis 1921 die Vorgeschichte des Holocaust, so auch der Untertitel des Buches.
Meine Studie zeigt, dass in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine, aber auch in Weißrussland und Litauen, wo im Juli 1941 die ersten Massentötungen des Holocaust stattfanden, die Deutschen bereits bestehende Todeszonen betraten. In diesen Gebieten war es eine längst bekannte und gängige Praxis, Juden auf den Straßen zu töten.
Ob allerdings, wie Weitlinger meint, die Normalisierung des Massenmords in der Ukraine die Deutschen in ihren genozidalen Ambitionen bestärkt habe, sei dahingestellt. Der mörderische Antisemitismus des Nationalsozialismus war nicht auf Anleihen in Osteuropa angewiesen, machte sich aber die Kollaboration von Einheimischen zunutze. Gleichwohl hat Jeffrey Weitlinger eine exzellente, gut geschriebene Darstellung zu einem dunklen, bisher wenig bekannten Kapitel antisemitischer Gewalt in der Ukraine vorgelegt.
Otto Langels besprach Jeffrey Weitlinger mitten im zivilisierten Europa. Die Pogrome von 1918 bis 1921 und die Vorgeschichte des Holocaust. Übersetzt von Martin Richter im Verlag C.H. Beck erschienen. Es hat einen Umfang von 456 Seiten und kostet 34 Euro. In der kommenden Woche schauen wir auf Brasilien und die Regentschaft des rechtspopulistischen Jair Bolsonaro. Das Land steht vor Präsidentschaftswahlen und der frühere Amtsinhaber Lula da Silva liegt derzeit in Umfragen vorn. Für heute vielen Dank fürs Lauschen. Alle Beiträge finden Sie auch in unserer Audiothek-App. Am Mikrofon war Katrin Stöversand.